Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und dazu begrüßt Sie Jürgen zur Heide. Im Handwerk in Deutschland fehlen rund 250.000 Menschen, die arbeiten. Oder andersrum, 250.000 offene Stellen warten darauf, dass irgendjemand diese Stellen übernimmt. Diese Zahl alleine lässt aufhorchen. Wenn man dann noch hinzufügt, dass bis 2030, also in 10 Jahren schon, rund 6 Millionen heutige Erwerbstätige nicht mehr arbeiten, sondern in Rente sind und die werden demografiebedingt nicht ersetzt werden können. Nun ja, dann weiß man, warum sich die Bundesregierung heute mit dem Thema Zuwanderung beschäftigt hat. Es ist, die sei vorweggesagt, nur eine Antwort auf das Problem, aber es ist eben eine oder es kann eine sein. Genau darüber werden wir Sie zu Beginn der Sendung ausführlich informieren. Dann haben wir unter anderem noch das Weitere. Im Vermittlungsausschuss gibt es einen Kompromiss zum Klimapaket, den werden wir werten, mit Joachim Pfeiffer von der CDU. Dann haben wir 75. Jahrestag der Ardennen-Offensive, dann Erdogan droht mit Blockade von US-Basen und dem Blick in die Kommentarspalten von morgen. Das haben wir natürlich auch heute in dieser Sendung. Wir beginnen beim Thema Zuwanderung. Der Fachkräftegipfel im Kanzleramt hat stattgefunden, Volker Fintermer hat zugehört.
So viel Konsens war selten, sagte Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer nach dem hochkarätig besetzten Treffen im Kanzleramt, zumal man vor wenigen Jahren noch zweifeln musste, ob in Deutschland ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz überhaupt zustande kommen werde.
Die Wirtschaft braucht es. Wir werden Anfang der 30er Jahre 6 Millionen Menschen weniger im erwerbsfähigen Alter aus der deutschen Bevölkerung haben. Die Lücke müssen wir schließen, wenn wir nicht weniger Kraft in unserer Volkswirtschaft auf die Straße bringen wollen.
Und so gesehen sei das ein bislang einmaliger Vorgang, dass sich die Bundesregierung sowie Vertreter der Länder, der Gewerkschaften und der Wirtschaft noch vor Inkrafttreten des Gesetzes, was erst Anfang März des kommenden Jahres der Fall sein wird, zusammensetzen, um absehbare Hürden und Probleme zu besprechen, lobte Kramer. Denn Probleme gibt es genug. Angefangen von der Sprache, über die komplizierte Anerkennung der Berufsabschlüsse, was sich bei den künftigen Fachkräften noch schwieriger gestalten dürfte als bei den Hochschulabsolventen, die heute schon kommen dürfen, bis hin zu den langwierigen Visaverfahren, die oft genug länger als ein Jahr dauern können. Auf all diese Fragen sollen jetzt möglichst rechtzeitig Antworten gefunden werden, betonte Bundeskanzlerin Angela Merkel, die ihrerseits von einem Paradigmenwechsel sprach.
Dazu gehört, dass die Bundesagentur für Arbeit zum Beispiel Partnerschaftsabkommen mit bestimmten Ländern schon mal abgeschlossen hat, dass mit bestimmten Ländern das ausprobiert wird. Dazu gehört, dass wir unsere Visaerteilungsmechanismen verändern. Dazu gehört, dass wir dann mit den Ausländerämtern sprechen, die den Aufenthaltstitel gibt. Dazu gehört, dass wir die Anerkennung von Berufen verbreitern oder auch das Personal verstärken, weil es natürlich eine Weile dauern wird. So, und all diese Schritte haben wir hier miteinander besprochen und verabredet. Wenn es an einer Stelle klemmt, dass man dann sehr schnell wieder miteinander Kontakt aufnehmen kann und sagen kann, wie ist das?
So gibt es erste Pilotprojekte, die gemeinsam mit der Wirtschaft und den Kammern organisiert werden und wo versucht werden soll, gezielt Fachkräfte aus Indien, Vietnam und Brasilien anzuwerben, die dann bis zum beruflichen Einstieg in Deutschland und noch darüber hinaus begleitet werden sollen, um darüber auch den Weg für kleine und mittlere Unternehmen zu eröffnen.
Deshalb haben wir ein Dachportal Make it in Germany ressortübergreifend aufgebaut, das Fragen beantwortet, das auch eine Jobbörse beinhaltet und das auch zu einem zentralen Ansprechpartner werden kann für alle, die Fragen haben, um dann dafür zu sorgen, dass die zuständigen Behörden sich einschalten können.
Betonte Wirtschaftsminister Peter Altmaier. So wurden im kommenden Bundeshaushalt über 100 neue Stellen für das Auswärtige Amt für die Visabearbeitung ausländischer Fachkräfte bewilligt. So soll die Bearbeitung künftig auch digital vom Inland aus erfolgen können, um die Botschaften zu entlasten. Aber zugleich betonten alle Teilnehmer auch, dass es bei der Fachkräfteeinwanderung nicht darum gehen soll, die Zuwanderer gegen die heimischen Arbeitskräfte auszuspielen und einen Wettbewerb um die günstigsten Arbeitskräfte zu beginnen, sondern dass es um eine notwendige Ergänzung gehe. Und bei der hänge auch viel davon ab, ob die Integration der ausländischen Fachkräfte in Deutschland auch gelinge, betonte Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer.
Ganz wichtig ist es, dass uns wirklich klar ist, wenn die Menschen hier bleiben sollen, aus teilweise fernen Ländern, dann ist es wichtig, dass sie sich hier zu Hause fühlen können nach einer gewissen Zeit, dass sie ins Sozialsystem nicht nur des Unternehmens, sondern auch der Gemeinde, des Lebensraums eingebunden sind.
Da sollen die Fehler der 60er Jahre und das Gastarbeiterdenken nicht wiederholt werden. Und niemand sei an einer Einwanderung in die Sozialsysteme interessiert, wie dies die AfD glauben machen wolle, betonte Arbeitsminister Hubertus Heil.
Wir müssen mehr Angst haben, die Fachkräfte in Deutschland nicht zu besetzen. Das würde unseren Wohlstand gefährden. Das ist ein Risiko für unser Land. Deshalb nochmal vorrangig Inland, ergänzend Fachkräfteeinwanderung, klare Regeln. Falls es Fehlentwicklung geben sollte, gibt es Notfallhebel. Die brauchen wir aber nicht, weil das wirklich gut vorbereitet ist zwischen allen Beteiligten. Auch das hat die Runde heute bestätigt.
Soweit der Bericht von Volker Findhammer. Wir kommen zu unserem nächsten Thema. Und da gehören zwei Bereiche zweifelsohne zusammen. Am Wochenende hat es den Klimagipfel in Madrid gegeben, genau genommen den Abschluss dieses Klimagipfels. Und wir alle wissen, da ist nichts bei herausgekommen. Das ist eine Enttäuschung und das Wort ist vermutlich noch zu schwach. Zumal angesichts der Herausforderungen, die immer deutlicher werden. Und das alles wussten natürlich deutsche Politiker, die quasi parallel am Wochenende schon verhandelt haben. Und möglicherweise waren die schlechten Ergebnisse von Madrid dann eine Art Katalysator, allerdings diesmal in positiver Hinsicht. Denn hinter den verschlossenen Türen haben Politiker einer ganz großen Koalition, also von CDU, CSU, SPD und den Grünen, darüber gerungen, wie das schon vorliegende Klimapaket etwas dichter und dicker gemacht werden kann. Am Ende ist es gelungen und heute sind viele zufrieden in Berlin. Barbara Schmidt-Matern berichtet.
Manche Christdemokraten und Grüne fühlten sich vergangene Nacht möglicherweise an die Jamaika-Sondierungen vor 2 Jahren erinnert. Schon einmal rangen die Parteien da miteinander um den Klimaschutz. Dieses Mal saß allerdings auch die SPD mit am Tisch und deren neuer Parteichef zeigt sich am Tag danach sehr zufrieden. Dass der Einstiegspreis für die Tonne Kohlendioxid jetzt doch erhöht wird, begrüßt Norbert Walter Borjans ausdrücklich.
Ich würde sagen, dass das ein wirklich deutlicher Schritt ist. Also von 10 Euro eine mehr als Verdoppelung, 2,5-fachung, ist schon ein Signal.
Und zwar eines, das Walter Borjans und seine Co-Vorsitzende Saskia Esken gegen den Willen vieler führender Genossen schon lange gefordert haben. Insofern sind Walter Borjans Worte auch eine Botschaft an die eigenen Parteifreunde.
Das sind ganz wichtige Schritte nach vorn, aber eine sozialdemokratische Position geht ein Stück weiter und heißt auch, dass wir ein Stück produktive Unzufriedenheit uns auch erhalten sollten. Das macht im Übrigen der Koalitionspartner ganz genauso.
An der Bund-Länder-Runde hatten letzte Nacht unter anderem die Ministerpräsidentinnen von SPD, CDU und CSU, Manuela Schwesig, Armin Laschet und Markus Söder teilgenommen. Die Bundesebene wurde neben anderen durch Finanzminister Olaf Scholz, SPD und den Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter vertreten. Gemeinsam schlagen sie nun vor, die gesamten Einnahmen aus dem höheren CO2-Preis zu verwenden, um die EEG-Umlage zur Förderung des Ökostroms zu senken. Ein direkter Preisvorteil sei das, sagt Anton Hofreiter.
Zusätzlichen Einnahmen geben wir fast ausschließlich den Bürgerinnen und Bürgern zurück über die Absenkung der EEG-Umlage. Das heißt, der Strompreis sinkt.
Auch CDU-Vize Armin Laschet zeigte sich im Anschluss zufrieden. Die Steuereinnahmen, die die Bundesländer durch das Klimapaket verlieren, sollen über Umsatzsteuerfestbeträge ausgeglichen werden. Vor allem aber sollen nun auch Pendler stärker als zuvor geplant entlastet werden. Die Entfernungspauschale wird ab dem Jahr 2024 nochmals um 3 auf 8 Cent angehoben, das alles ab dem 21. gefahrenen Kilometer. Gleiches gilt für die sogenannte Mobilitätsprämie, die speziell Geringverdienern helfen soll. Die Pendlerpauschale könnte für den Klimaschutz allerdings kontraproduktiv sein.
Gerade weil auch noch höhere Einkommensbezieher überproportional bevorteilt werden und die fahren tendenziell eher CO2-intensivere Fahrzeuge.
Sagt Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Unterdessen halten die Umweltverbände die Erhöhung des CO2-Preises nach wie vor für nicht ausreichend. Die FDP zweifelt weiterhin die Lenkungswirkung und die Verfassungsmäßigkeit der neuen Abgabe an. In Wahrheit sei dies eine verkappte neue Steuer, argumentieren die Liberalen. Der Bund der deutschen Industrie warnt vor Wettbewerbsnachteilen für die Unternehmen und Grünen-Chefin Annalena Baerbock erinnert daran, was bisher immer noch liegen geblieben ist.
Die Bundesregierung steht in der Verantwortung, seit einem Jahr ein Kohleausstiegsgesetz umzusetzen. Das liegt immer noch nicht auf dem Tisch. Das heißt, wir sind beim Klimaschutz noch lange nicht da, wo wir hin müssen. Aber der CO2-Preis ist jetzt ein Beitrag, dass es zumindest in die richtige Richtung geht.
Zurzeit berät der Vermittlungsausschuss noch über die Förderung der energetischen Gebäudesanierung. Wird der Zeitplan eingehalten, können Bundestag und Bundesrat die letzten offenen Teile des Klimapakets bis Ende der Woche verabschieden. Die Mehrwertsteuersenkung für Bahnfahrkarten, die eine Preissenkung pro Fahrschein um rund 10% bedeuten wird, könnte dann voraussichtlich im Januar in Kraft treten.
Das war der Bericht von Barbara Schmidt-Matern. Wir wollen beim Thema bleiben. Darüber wollen wir reden, wie das Ganze zu bewerten ist, mit dem wirtschafts- und energiepolitischen Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Joachim Pfeiffer. Jetzt bei uns am Telefon. Schönen guten Abend, Herr Pfeiffer.
Guten Abend, Herr Zuhalte.
Fangen wir an mit der ersten Frage. Vielen, für die das Klima ganz besonders wichtig ist, denen reicht das immer noch nicht aus. Was rufen Sie denen zu?
Also ich glaube, dass ein wichtiges Zeichen ist, dass wir in Deutschland auch in der Lage sind, uns zu einigen. Und das ist, glaube ich, für das Klima wichtig, weil wenn wir weiter Planungsunsicherheit haben, dann wird kein Häuslebauer investieren und seine Heizung austauschen oder Dämmungsmaßnahmen vornehmen. Es wird auch kein Unternehmen in Technologie investieren, um im Produktionsprozess beispielsweise CO2 zu reduzieren. Und es wird auch im Verkehrssektor zu keinen Investitionen kommen. Insoweit ist es wichtig, dass wir schnell Planungssicherheit erreichen und dass zum 1. Januar klar ist, was im nächsten Jahr und in den nächsten Jahren kommt. Und dass dieses auch verlässlich ist. Und die Verlässlichkeit, ich glaube, das sollte man auch nochmal drüber sprechen, das ist aus meiner Sicht auch ganz wichtig. Es dürfen nicht ständig neue Ziele und neue Dinge ins Spiel gebracht werden, weil das würde das Gegenteil dessen hervorrufen, dass die Menschen dann wahrscheinlich gar nichts machen.
Auf deiner Seite 25 Euro. Sie hatten sich in der Großen Koalition geeinigt auf die 10 Euro pro Tonne CO2. 25 ist ja ein ordentlicher Schritt drauf. Für die einen ist es viel, für die anderen ist es wenig. Für Sie ist es nicht zu viel. Das hätte man dann schneller haben können.
Also ich halte im Übrigen überhaupt nichts, dass wir den CO2-Preis zum politischen Spielball machen, weil ein CO2-Preis kann nicht politisch festgelegt werden, das ist kein politischer Preis. Deshalb wollen wir ja den Emissionshandel. Der Emissionshandel ist das einzige Instrument, was eine Mengensteuerung ermöglicht. Er sagt, dass jährlich so und so viele Tonnen CO2 emittiert werden können. Das funktioniert ja bereits hervorragend im Bereich Energie und Industrie in ganz Europa. Dort ist der CO2-Emissionshandel ein Erfolg. Er reduziert sogar über die Ziele hinaus die Emissionen, während willkürliche Preisfestsetzungen dieses nicht erreichen. Deshalb haben wir uns ja auch entschieden, in den Emissionshandel zu gehen und mit einem Startpreis dort reinzugehen. Jetzt zeigt sich, dass dieser Startpreis zum Politikum wird. Und der jetzt aufgerufene Preis von 25 Euro zum Start ist aus meiner Sicht schon sehr schwer. Er wird den Verbraucher treffen, weil er wird dann an anderer Stelle weniger Geld zur Verfügung haben. Wenn er sagt, okay, das ist mir fürs Klima wert, das ist okay. Aber er wird vor allem auch die Industrie treffen und da muss es noch Vorkehrungen geben, weil wir haben nichts davon, wenn energieintensive Unternehmen die Wettbewerbsfähigkeit verlieren und in Deutschland oder in Europa schließen müssen und dann die Produkte aus dem Ausland kommen. Lassen Sie mich mal das an einem Beispiel vielleicht darstellen, wenn ich das kurz darf. Also nehmen wir mal eine Leichtmetallgießerei, die weniger als 25 Beschäftigte hat, die mit Erdgas arbeitet, die hat bei 10 Tonnen im Vergleich, also in Bezug zum Umsatz, hat die eine Kostensteigerung von knapp 2%, 1,96%. Bei einem 35 Euro je Tonne, was ja dann im nächsten Schritt ist, hat die eine Kostensteigerung von 6,8% im Vergleich zum Umsatz. Jetzt machen die aber nur 1,6% Gewinn. Und vom Verlust können die nicht leben. Das heißt, es gefährdet direkt Arbeitsplätze und Unternehmen. Deshalb muss neben diesen Steigerungen, die jetzt hier vereinbart werden, muss ganz klar gemacht werden, dass diese Unternehmen einen sogenannten Carbon Leakage Schutz bekommen. Sonst ist die Wettbewerbsfähigkeit weg. Und wenn die Arbeitsplätze weg sind, dann kommen die Produkte aus Nordafrika oder aus China und müssen transportiert werden, dann haben wir auch für CO2 überhaupt.
Auf der einen Seite hofft man ja, dass damit die CO2-Emissionen gesenkt werden können, was ja übrigens in manchen Teilen der Fall war. Wobei zum Emissionshandel muss man sicher sagen, weil es ein anderes Thema, dass auch so viele Emissionshandelsrechte unterwegs waren, dass manche sagen, es hat sehr lange gedauert, bis es wirkt. Aber bleiben wir vielleicht mal dabei.
Das ist aber schlicht falsch. Der Emissionshandel gibt ein jährliches Mengenziel vor. Und diese Mengenziele sind eingehalten worden, und zwar bis auf Punkt und Komma. Also das ist schlicht eine Falschbehauptung, wer dieses sagt.
Kommen wir nochmal dazu, es soll ja weniger CO2 emittiert werden. Und wir alle wissen, da sind wir dann doch wieder beim europäischen Emissionshandel. Solange wir das nicht insgesamt haben, auch über die Industrie hinaus, wird das natürlich nicht wirken. Also mussten wir wohl so anfangen oder halten Sie das immer noch für falsch?
Also ich habe es immer für richtig gehalten, dass wir im europäischen Kontext das machen. Nationale Alleingänge nützen dem Klima überhaupt nichts. Deutschland hat weniger als 2% der Emissionen, deshalb ist es gerade egal, was wir in Deutschland machen. Unsere Vorreiterrolle kann nur darin bestehen, dass wir auf der einen Seite Instrumente aufzeigen, die wir weltweit übernehmen, zum Beispiel den Emissionshandel. Und da ist es leider so, dass die Verhandlungen in Madrid uns da nicht so richtig weitergebracht haben. Ziel müsste es eigentlich sein, in Europa einen Emissionshandel zu etablieren, den wir ja im Energie- und Industriebereich haben, diesen Emissionshandel auszuweiten auf den Verkehr und den Gebäudesektor. Das war immer das, was ich favorisiert habe, was auch wir als Union favorisiert haben. Da gibt es ja jetzt mit dem Vorschlag von Green Deal aus Europa von von der Leyen die Idee, in der Tat, und auch die Absicht, das schnell auf den Verkehrssektor auszuweiten. Das halte ich im Grundsatz für richtig. Aber auch Europa ist dann noch zu klein. Wir brauchen dann Emissionshandelsregionen in China, in Nordamerika, in Australien. Und die gilt es dann inselmäßig zueinander zu verknüpfen, dass wir weltweit ein Instrument haben, was funktioniert. Und das, ja, aber das,
Sie wissen, dass das nicht funktioniert, das ist genau das Problem. Ja, im Moment kommen wir noch nicht hin. Ne? Wir haben ja genug Länder, die gerade aussteigen. Das haben wir in Madrid wieder gesehen.
Und das haben wir in Madrid nicht erreicht. Und deshalb nützt es überhaupt gar nichts, dass, wenn wir dann sagen, jetzt in Europa, weltweit haben wir nichts erreicht, jetzt legen wir in Europa nochmal einen Zahn zu. Das hilft dem Weltklima ja nichts, weil rein mengenmäßig das keine Auswirkungen hat. Und es ist dann auch ein Vorbild oder eine Vorreiterfunktion, dem niemand nachfolgt. Und das hilft uns auch nicht. Deshalb müssen wir, glaube ich, schon sehr sorgsam darauf achten, dass wir nicht in Europa Dinge tun, wo wir dann unsere wirtschaftliche Basis so schädigen, dass wir dann die Wettbewerbsfähigkeit verlieren, Arbeitsplätze verlieren. Da haben wir fürs Klima auch nichts erreicht. Insofern ist auch das, was jetzt im Vermittlungsausschuss sich da abzeichnet, aus meiner Sicht auf der einen Seite gut, dass man eine Einigung hat für Planungssicherheit und dass man mit dem CO2-Reduktion vorankommt. Auf der anderen Seite darf es aber auch keine Einigung um jeden Preis geben, wo wir unsere wirtschaftlichen Grundlagen in Deutschland gefährden und vernichten.
Halten Sie es für richtig, dass das, was da auf der einen Seite jetzt über die CO2-Steuer reinkommt, auf der anderen Seite den Bürgern auch wieder zurückgegeben wird?
Also das halte ich für zwingend notwendig und richtig. An erster Stelle steht für mich dort die Sicherung der Arbeitsplätze, der wirtschaftlichen Grundlagen. Deshalb muss für die Unternehmen, die nicht mehr in der Lage sind, mit solch hohen CO2-Preisen zu überleben, ein sogenannter Carbon-Leakage-Schutz eingeführt werden, dass die also hier Ausgleiche erhalten, und zwar nicht erst irgendwann, sondern sofort mit dem Start, spätestens zum 1. Januar 2021. Und zum Zweiten ist es auch richtig, entsprechend dann beispielsweise bei der EEG-Umlage anzusetzen, um den Strompreis auch hier zu senken, weil ein Strompreis ist von Wirtschaftsstandort, von Industriestandort von entscheidender Bedeutung. Und wenn diese Unternehmen schließen müssen im nächsten oder im übernächsten Jahr, dann haben wir keine CO2-Reduktion erreicht im weltweiten Kontext, sondern wir haben nur Arbeitsplätze in Deutschland vernichtet. Das kann nicht Ziel einer sinnvollen Wirtschafts- und Klimapolitik sein.
Dankeschön. Das war Joachim Pfeiffer, der wirtschafts- und energiepolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. In dem Kompromiss, der da heute Nacht geschlossen worden ist, spielt die Bahn natürlich auch eine Rolle. Darum ging es ja im Wesentlichen, denn die Mehrwertsteuer auf Bahnfahrten soll von 19% auf 7% gesenkt werden. Die Tickets werden also deutlich billiger. Und damit ist natürlich die Hoffnung verbunden, dass mehr Menschen mit der Bahn fahren. Allerdings, halt stopp, wer heute schon mit der Bahn fährt, weiß, das ist einigermaßen schwierig. Die vollen Züge, nun ja, darüber müssen wir immer wieder berichten. Das heißt, die Bahn muss erstmal massiv investieren. Sie hat zwar jetzt mehr Geld, und das soll unser nächstes Thema sein, die entscheidende Frage lautet, aber kann man überhaupt so schnell so viel Geld investieren? Hören wir doch Sebastian Engelbrecht.
Schon von Januar an soll das Bahnfahren billiger werden. Der Mehrwertsteuersatz für Bahnfahrkarten soll dann von 19% auf 7% sinken. Bahnchef Richard Lutz hat versprochen, dass die Steuersenkung 1:1 bei den Kunden ankommen soll. Die Bahn verzichtet also auf Preiserhöhungen. Sie rechnet mit 5 Millionen zusätzlichen Reisenden im Fernverkehr pro Jahr, wenn die Tickets tatsächlich billiger werden sollten. Der reduzierte Steuersatz soll nur für Fahrkarten von 50 Kilometer Entfernung angelten. Der Vorsitzenden der Linkspartei Katja Kipping ist das nicht genug. Sie wünscht sich ein Signal der Bundesregierung, gerade nach der Klimakonferenz in Madrid, die beschämend geendet habe. Kipping forderte gegenüber dem Deutschlandfunk eine kostenfreie Bahncard 50 für alle Bürgerinnen und Bürger, denn
das reicht doch nicht aus, wenn die Mehrwertsteuer von 19% auf 7% geht, das war längst überfällig, natürlich.
Stattdessen soll die Bundesregierung nach den Vorstellungen der linken Vorsitzenden darauf verzichten, Elektroautos zu subventionieren.
Diese Subvention von 4.000 Euro, von der profitieren ja nur Menschen, die das Geld haben, sich jetzt ein Elektroauto, also so im Wert von 30.000 Euro, zu leisten. Und da muss man sagen, viele Menschen in diesem Land werden nicht das Geld haben jetzt für ein Elektroauto und werden deswegen niemals in den Genuss der Subventionierung kommen. Und da würde ich sagen, dann lieber das Geld in ein Angebot, wovon alle profitieren.
Gegenwärtig kostet eine Bahncard 50 255 Euro im Jahr für die zweite Klasse. Damit erhalten Reisende einen Rabatt von 50% auf die sogenannten Flexpreise und von 25% auf Sparpreise. Kipping sähe die Bundesregierung in der Pflicht, eine kostenlose Bahncard zu finanzieren. Zurückhaltend äußerte sich in diesem Zusammenhang Sigrid Nikutter, die Chefin des Nahverkehrsunternehmens BVG in Berlin. Sie wechselt im Januar zur Deutschen Bahn und wird dort für den Güterverkehr zuständig sein. Nikutter sagte dem Deutschlandfunk:
Es wird sehr gerne nach Preissenkungen gerufen oder kostenlosem Verkehr. Die Frage, wer das finanzieren soll und wer auch den Ausbau finanzieren soll, die sollte meines Erachtens im Vordergrund stehen.
Unterdessen kündigte Berthold Huber aus dem Bahnvorstand an, das Unternehmen werde in den kommenden Jahren mehr als 12 Milliarden Euro in neue Züge investieren. In die Modernisierung der Fernverkehrszüge sollen bis ins Jahr 2026 8,5 Milliarden fließen. Für die 5 großen S-Bahn-Systeme in Deutschland will die Bahn 2,7 Milliarden Euro ausgeben. Mit einer weiteren Milliarde finanziert die Bahn in den kommenden 2 Jahren modernere Regionalzüge. Sie will 350 Neufahrzeuge beschaffen.
Das war der Bericht von Sebastian Engelbrecht. Und um 23.32 Uhr kommen wir zu unseren Kurzberichten. Da bleiben wir gewissermaßen beim Thema, denn es gibt jetzt wirklich kostenfreies Bahnfahren für Soldaten, allerdings nur in ICEs und Intercities. Für den gesamten Nahverkehr wird noch weiter verhandelt. Uli Haug.
Uniform, Truppenausweis und ein digitaler Zugangscode für das spezielle Bahnbuchungssystem der Bundeswehr reichen aus, damit Soldaten künftig kostenlos Bahn fahren können. Wie Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer außerdem ankündigte, sollen auch die Kinder von Soldaten bis einschließlich 14 Jahre kostenfrei mitreisen dürfen.
Das ist mir deshalb auch so wichtig, weil gerade die Kinder häufig darunter leiden, dass ihr Vater oder ihre Mutter dass die ganze Woche über nicht bei der Familie sind.
Freifahrten gelten aktuell für die Fernverbindungen und den Regionalverkehr der Deutschen Bahn. Mit weiteren regionalen Verkehrsunternehmen wurden Eckpunkte vereinbart. Eine deutschlandweite Regelung soll dann 2020 folgen. Bislang plant die Bundeswehr mit einer Pauschalzahlung von 4 Millionen Euro die Freifahrten der Bahn zu finanzieren. Eine weitere Million kommt hinzu, weil die kostenlose Bahnfahrt bei der Steuererklärung zwar als geldwerter Vorteil gilt, die Steuern aber ebenfalls das Verteidigungsministerium übernimmt. Wird der gesamte Regionalverkehr einbezogen, dürfte es zu deutlich höheren Kosten führen. Für Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer sind die Freifahrten dennoch gut investiertes Geld.
Das ist ja eine erste Grobkalkulation und es hängt natürlich davon ab, wie viele Soldatinnen und Soldaten das Angebot nutzen.
In den ersten Tagen, so die Ministerin, sei das Bahnbuchungssystem bei der Bundeswehr gut angelaufen. Über 20.000 der sogenannten E-Tokens wurden von Soldatinnen und Soldaten für Freifahrten bereits abgerufen.
Bei der Düsseldorfer Tabelle gibt es Bewegung. Es gibt mehr Geld, das heißt, unterhaltspflichtige Eltern müssen mehr zahlen und andere bekommen. Miriam Benzlin.
Trennungskinder bekommen ab nächstem Jahr monatlich mehr Geld. Das Oberlandesgericht in Düsseldorf hat dazu jetzt eine neue Tabelle veröffentlicht. Der Mindestunterhalt für Kinder steigt in allen Altersstufen. Für Kinder bis 6 Jahre um 15 Euro, für Kinder bis zum 12. Lebensjahr um 18 und für Ältere um 21 Euro. Studierende, die nicht bei ihren Eltern wohnen, bekommen im nächsten Jahr sogar 125 Euro mehr im Monat. Auf den Unterhalt wird das Kindergeld angerechnet, bei Minderjährigen zur Hälfte, bei Volljährigen ganz. Das heißt, die Eltern müssen nur die Restsumme zahlen. Die sogenannte Düsseldorfer Tabelle ist nicht verbindlich. Bundesweit nutzen Familiengerichte sie aber als Richtschnur.
Die wirtschaftliche Lage in Argentinien ist außerordentlich schwierig. Die Landeswährung ist abgerutscht. Jetzt will die Regierung mit neuen Steuern dagegen arbeiten. Stefan Liner.
Noch nicht einmal eine Woche ist die neue Regierung in Buenos Aires im Amt, doch sie hat bereits einige Steuererhöhungen angekündigt. Präsident Alberto Fernández will unter anderem die boomenden Agrarexporte mit höheren Abgaben belegen, um die maroden Staatskassen zu stabilisieren. Besonders stark soll es die Soja-Ausfuhren treffen, die künftig mit 30% besteuert werden. Höhere Abgaben soll es außerdem auf weitere wichtige Exportprodukte geben, etwa Fleisch, Mais, Getreide und Milchpulver. Argentiniens Landwirtschaftsverbände reagierten entsetzt auf diese Pläne. Die neue Regierung belaste die einzige Branche, die im großen Stil Devisen ins Land bringe, hieß es beim Verband der Sojaproduzenten. Im Lauf der Woche sind nun Protestkundgebungen geplant. Die Regierung will außerdem gegen die Kapitalflucht vorgehen, die die Landeswährung Peso belastet. Schon seit einiger Zeit können Argentinier nur begrenzte Mengen Peso in Währungen wie den Dollar tauschen. Nun sollen auch Reisen ins Ausland mit Sonderabgaben belegt werden. Damit will die Regierung Dollars im Land halten und den Inlandskonsum sowie den heimischen Tourismus ankurbeln.
Der frühere Fußballnationalspieler Mesut Özil hat sich ja schon mehrfach auf das politische Parkett gewagt. Besonders erfolgreich ist er da nicht mit gewesen. Jetzt hat er etwas zu den Uiguren in China gesagt. Auch das wird zumindest von der chinesischen Regierung deutlich kritisiert. Steffen Wurzel.
Die Kritik des früheren deutschen Nationalspielers sei unberechtigt, denn sie beruhe auf Fake News, sagte Sprecher Geng Shuang in Peking. Er weiß nichts über Chinas Antiterrorkampf. Er weiß auch nicht, dass unsere Bemühungen um gesellschaftliche Stabilität in Xinjiang von der Bevölkerung vor Ort mit ganzem Herzen unterstützt werden. Er weiß auch nicht, dass es in Xinjiang seit 3 Jahren keinen terroristischen Vorfall mehr gegeben hat. Die chinesischen Behörden halten in Xinjiang nach übereinstimmenden Berichten internationaler Organisationen mehr als 1 Million Menschen in Straflagern fest, ohne Anklage und ohne Prozess. Betroffen sind vor allem muslimische Chinesen aus der Volksgruppe der Uiguren. Chinas Staats- und Parteiführung begründet ihr Vorgehen in Xinjiang mit dem Kampf gegen islamistischen Terrorismus. Sie nennt die Internierungslager beschwichtigend Berufsbildungszentren. Weltweit ist in den vergangenen Monaten die Aufmerksamkeit auf das Thema gewachsen. Gleichzeitig reagiert Chinas Führung zunehmend gereizt auf Kritik. Chinas staatliche Medien forderten Özils englischen Verein FC Arsenal zum Teil auf, den Weltmeister von 2014 zu feuern. Die Zeitung Global Times nannte den 31-jährigen Deutschen verwirrt und rücksichtslos. Sie sprach von einem närrischen Verhalten Mesut Özils. Außerhalb Chinas hat Mesut Özils Kritik an den Menschenrechtsverletzungen gegenüber den Uiguren viel Lob ausgelöst. Sein Verein FC Arsenal distanzierte sich hingegen ausdrücklich vom eigenen Spieler.
Der Bericht von Dietrich Karl Meurer um die FIFA und die verklagt Herrn Blatter und Herrn Platini.
Das Geld hatte im Jahr 2011 der damalige UEFA-Präsident und FIFA-Vize Michel Platini vom damaligen FIFA-Präsidenten Sepp Blatter erhalten. Beide hatten stets argumentiert, es habe sich dabei um eine verspätete Gehaltszahlung für Beratertätigkeiten gehandelt, vereinbart mündlich mit einem Gentleman's Agreement. Das Schweizer Bundesgericht hatte die Summe jedoch als ungerechtfertigte Zahlung eingestuft. Wie zuvor bereits angekündigt, fordert der Weltfußballverband die 2 Millionen Franken nun zurück. So hat es einstimmig die unabhängige Governance-Kommission der FIFA beschlossen. Der 64-jährige frühere französische Fußball-Weltstar Michel Platini war von 2007 bis 2015 Chef des Europäischen Fußballverbandes UEFA. Ihm wurden gute Chancen eingeräumt, Präsident des Weltfußballverbandes zu werden. Doch im Zuge der Korruptionsaffäre sperrte ihn die FIFA-Ethikkommission zunächst zunächst für 8 Jahre für alle Fußballaktivitäten. Später wurde die Strafe auf 4 Jahre reduziert. Sie lief im Oktober aus. Der heute 83-jährige Sepp Blatter war nach der Zahlung an Platini ebenfalls gesperrt worden. Seine Sperre läuft noch bis zum Jahr 2021. Sollte die FIFA mit ihrer Klage vor Gericht erfolgreich sein, will sie die gesamte Summe samt Zinsen in die Entwicklung des Fußballs stecken.
Wir bleiben jetzt beim ganz großen Geld. Wir kommen zur Börse. Den Frankfurter Börsenbericht hat für uns heute Volker Hirt.
Die USA und China wollen offenbar ein bisschen friedlich das Jahr beenden. Der Handelsstreit ist längst nicht vom Tisch, aber ein Einlenken von beiden Seiten ist ganz offenbar vertraglich bereits geregelt. Die Amerikaner sagten zu, einige ihrer Zölle auf chinesische Waren auszusetzen. Im Gegenzug will China mehr Waren aus der US-Landwirtschaft, der Industrie und dem Energiesektor kaufen. Das kommt überall gut an. Vor allem eine große Exportnation wie Deutschland muss ein Interesse an einem nach wie vor starken China haben. Nicht nur der DAX erklimmt neue Höhen, sondern auch der FTSE 100, der britische Leitindex. Es gab ein Plus von deutlich über 2%. Die Marktteilnehmer jubeln wohl weniger über den bevorstehenden Brexit als vielmehr über eine starke Regierung, die zwar europafeindlich, aber wirtschaftsfreundlich ist. Für Schlagzeilen in Frankfurt sorgte eine Fusion im Immobiliensektor. ADO Properties und Adler Real Estate sollen verschmelzen. 80.000 Wohnungen im Wert von rund 8,5 Milliarden Euro unter einem Dach. Dazu soll noch der Projektentwickler Consus Real Estate geschluckt werden. Den Consus Anteilseignern wurden heute pro Aktie 2 Euro mehr geboten. Das bedeutet eine Steigerung von über 30% des Aktienwertes. Für ähnlich Furore sorgte die geplante Veräußerung der Autoverkaufsplattform Autoscout24. Der Konzern Mutter Scout24 dürfte das Angebot mehrerer Bieter gut 6 Milliarden Euro in die Kassen spülen. Der DAX beendet den Parketthandel bei 13.402 Punkten und schrammt knapp an einem Jahreshoch vorbei.
Das war der Bericht von Volker Hirt. Den US-Leitindex Wall Street habe ich natürlich auch. Er rückte um 0,4 Prozentpunkte vor auf 28.235 und der Nasdaq, der technologielastige, um 0,9 Prozent auf 8.814. Von diesen harten Zahlen der Wirtschaft kommen wir zu einem anderen Thema, ein ganz wichtiges Datum, heute der 16. Dezember. Der 16. Dezember 1944 hat sich in unser Geschichtszahlen eingebrannt, ganz deutlich, denn die deutsche Wehrmacht folgte den verbrecherischen Befehlen Hitlers an diesem Tag. Er versuchte, das Kriegsschicksal noch einmal zu wenden, obwohl eigentlich jeder wusste, dieser Krieg war verloren und jede weitere Aktivität hat unendliches Leid gebracht. Ganz besonders an diesem 16. Dezember 1944. Da gab es die sogenannte Ardennenoffensive. Viele, viele Tote sind auf den Schlachtfeldern geblieben. Immerhin, heute wurde ihrer gedacht. Holger Beckmann.
Der Bundespräsident sprach im belgischen Bastogne von tiefer Dankbarkeit. Er wisse, dass es für das deutsche Staatsoberhaupt nicht selbstverständlich sei, an den Gedenkfeierlichkeiten zum Beginn der Ardennenoffensive vor 75 Jahren teilnehmen zu dürfen, in dem Land, das von Deutschen im vergangenen Jahrhundert 2-mal überfallen worden sei.
I'm aware that my speaking here today is not something to be taken for granted. Here in Bastogne, here in Belgium, which was invaded by Germans twice in the last century.
Vor 75 Jahren versuchte Nazi-Deutschland mit dem Großangriff der deutschen Wehrmacht, sich noch einmal gegen die Alliierten zu stemmen, mit dem Ziel, den Hafen von Antwerpen in Belgien einzunehmen. Damit, so der Bundespräsident, sei das Grauen über die Ardennen hereingebrochen in einem Krieg, der doch für Deutschland längst verloren gewesen sei. Heute stehe er in Demut vor allen Belgierinnen und Belgiern und er dankte Belgien dafür, dass es den Deutschen über die Gräber 2er Weltkriege hinweg die Hand zur Versöhnung gereicht habe, das sei ein Geschenk.
Your country, Majesty, reached out its hand to us across the graves from 2 world wars. Belgium gave us the gift of its willingness for reconciliation.
An der Zeremonie in Bastogne nahmen auch das belgische Königspaar, die belgische Ministerpräsidentin, der polnische Präsident und weitere ranghohe Vertreter europäischer Staaten teil, wie auch der amerikanische Verteidigungsminister Esper und mehrere noch heute lebende Veteranen. Über 18.000 US-Fallschirmjäger waren damals in Bastogne von deutschen Wehrmachtssoldaten mehrere Wochen lang eingekesselt worden, bevor weitere amerikanische Truppen sie befreien konnten. Schätzungen zufolge verloren bei den Kämpfen kämpfen 40.000 Soldaten und Zivilisten ihr Leben. Belgiens König Philipp erinnerte an die Stärke, mit denen die Menschen in den Ardennen und die US-Soldaten sich Unrecht und brutaler Gewalt in den Weg gestellt hätten. Dieses Gedenken werde noch ungezählte Jahre lang fortbestehen und den Mut und den Widerstand der Befreier und der Bevölkerung umfassen, die sich der Barbarei widersetzt hätten.
It echoes the legendary tenacity of the people of the Ardennes. It expresses a rejection of barbarism.
Die Zahl der gefallenen Soldaten in der Ardennenschlacht überstieg jene bei der Landung der alliierten Truppen in der Normandie. US-Verteidigungsminister Esper hob in seiner Gedenkrede das eine Wort hervor, das im eiskalten Ardennenwinter vor 75 Jahren der mit seinen Truppen eingekesselte amerikanische General sagte, als er scheinbar ausweglos von den Deutschen zur Kapitulation aufgefordert wurde.
When the Germans demanded he surrender, his reply was one simple word. Nuts.
Schwachsinn sei dessen Antwort gewesen und der Anfang vom Ende von Nazi-Deutschland und dessen Kapitulation 5 Monate später.
Soweit der Bericht von Holger Beckmann. Hasskriminalität im Internet nimmt zu. Dieser Satz ist jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches. Der Befund ist außerordentlich klar. Weniger klar ist, wie die Justiz damit umgehen kann. Insofern hat das Justizministerium in der vergangenen Woche einen Referentenentwurf bekannt gegeben. Und der sieht vor, dass die Behörden die Herausgabe von Passwörtern einhalten können. Die Frage ist, geht das möglicherweise zu weit? Denn die politische Debatte darüber ist entbrannt und sie wird jetzt geschildert von Gudula Geuter.
Es geht um ein Element im umfangreichen Referentenentwurf zum Gesetz gegen Hasskriminalität, das Bundesjustizministerin Christine Lambrecht am Freitag vorgelegt hatte. Das aber hat es in sich. Kritiker befürchten, dass Behörden leichter an Passwörter herankommen sollen, sei es auf WhatsApp, Gmail, Facebook oder Tinder. Für den FDP-Innenpolitiker Konstantin Kuhle geht das viel zu weit.
Und deswegen ist der Vorschlag, wie er vorliegt, ein Albtraum für die IT-Sicherheit, für alle Bürgerinnen und Bürger und für alle Unternehmen.
Die Sorge der Kritiker gilt der Verschlüsselung von Passwörtern. Sie fürchten, dass Behörden öfter Passwörter erfragen könnten und vor allem, dass mehr Behörden als bisher dafür die Befugnis bekommen könnten. Das Justizministerium will beruhigen.
Aus unserer Sicht ist es keine Erweiterung,
betont Ministeriumssprecher Maximilian Kall. Er weist auf den Richtervorbehalt hin. Passwörter sind außerdem nach den Regeln der Datenschutzgrundverordnung verschlüsselt zu speichern. Für den Sprecher zeigt das gerade, dass Behörden nicht ohne weiteres auf die Codewörter zugreifen werden, denn
an dieser europarechtlichen Verpflichtung ändert sich nichts. Dass Staatsanwaltschaften Passwörter von Diensten herausverlangen, wird daher nur in wenigen Fällen künftig geboten sein, zum Beispiel wenn es um Terrorismusstraftaten geht und es eventuell Möglichkeiten gibt, die Passwörter mit sehr hohem technischem Aufwand zu entschlüsseln.
Lambrechts Parteifreundin, die neue SPD-Chefin Saskia Esken, will sich darauf nicht verlassen.
Bei manchen Anbietern sind sie eben unverschlüsselt gespeichert und würden dann auch weitergegeben,
warnt die Digitalexpertin, der Punkt sei problematisch.
Insofern müssen wir da noch mal genauer hinschauen.
Kritikern geht es aber um viel mehr als die Verschlüsselung. Der FDP-Abgeordnete Kuhle weist auf niedrige Hürden hin, die die geplante neue Vorschrift im Telemediengesetz aufstelle. Vor allem aber verpflichte sie die Unternehmen zur Herausgabe an weit mehr Behörden als nur die Staatsanwaltschaft.
Wir haben in dem jetzt vorliegenden Entwurf keinerlei Qualifikationen für die Straftat, sondern es ist einfach nur die Rede von Straftaten. Und wir haben die Gefahrenabwehrbehörden, das heißt die Polizei mit drin, den Nachrichtendienst und den Zoll. Und es ist die Rede von einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung oder jene Qualifikation. Also das öffnet wirklich einer Weitergabe von Passwörtern Tür und Tor.
Dabei regelt das Telemediengesetz nur, was die Unternehmen herausgeben müssen. Was Behörden verlangen dürfen, muss jeweils für sie selbst geregelt sein. Mindestens die Nachrichtendienste haben solche Rechte auf Passwörter bisher nicht. Die jetzt geplante Vorschrift eröffnet aber die Möglichkeit, zu einer Zeit, in der das Bundesinnenministerium an neuen Gesetzen für den Verfassungsschutz und die Bundespolizei schreibt. Der CDU-Innenpolitiker Philipp Amthor sieht keine Probleme.
Es geht hier nicht darum, dass der Staat den Privaten auskundschaften will, sondern es geht darum, dass wir bei bestehenden Gefahren, bei bestehenden Rechtsverletzungen zur Strafverfolgung eben hier dann auch das Recht im Internet durchsetzen wollen. Und ich glaube, das ist ein überzeugender Vorschlag.
Ob der Zugriff verhältnismäßig sei, müsse dann in jedem Einzelfall entschieden werden.
Das kann nicht richtig sein,
widerspricht sein Kollege von der FDP Kuhle.
Wir haben ein Grundrecht, das das Bundesverfassungsgericht aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht herausliest, nämlich hinsichtlich der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme. Und schon mit Blick auf Maßnahmen wie die Online-Durchsuchung ist die Bundesregierung mehrfach damit gescheitert oder verschiedene Landesregierungen sowas in Polizeigesetze reinzuschreiben. Dann kann nicht bei der Abfrage von Passwörtern weniger strenge Voraussetzungen gelten.
Vor dem Bundestag muss sich erst die Bundesregierung einigen. Derzeit wird der Entwurf zwischen den Ministerien abgestimmt.
Das war der Bericht von Gudula Geuter. Die Differenzen zwischen den Vereinigten Staaten und der Türkei nehmen zu, oder man sollte besser sagen zwischen den beiden Präsidenten. Jetzt droht der türkische Präsident Erdogan den Amerikanern sogar mit einer Blockade von Militärbasen. Christian Buttgereit.
Eigentlich war es nicht ganz neu, was der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan im türkischen Fernsehsender Ahaber sagte. Schon in der vergangenen Woche hatte der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu angedeutet, dass die Türkei im Falle von US-Sanktionen den USA den Zugang zur Luftwaffenbasis Incirlik und der Radarstation Kürecik verwehren könnte. Doch aus dem Munde des Präsidenten bekommt die Reaktion auf mögliche US-Sanktionen mehr Gewicht.
Wir werden ja wohl nicht einfach zusehen, während die solche Schritte unternehmen. Wenn nötig, werden wir Incirlik schließen und auch Kürecik.
Die Luftwaffenbasis Incirlik nahe der syrischen Grenze gehört der türkischen Armee. Größter Nutzer sind aber die US-Streitkräfte. Auch die Radarstation Kürecik in der Provinz Malatya ist für die USA von großer Bedeutung als Frühwarnsystem gegen die Bedrohung durch Raketen aus Richtung Russland und Iran. Zum Streit hatte geführt, dass die Türkei nach einer eigenen Raketenabwehr strebte und sich letztendlich für das russische S-400-System entschied. Die USA haben die Türkei deshalb aus dem Gemeinschaftsprojekt zum Bau des neuen Kampfflugzeuges F-35 ausgeschlossen. Statt wie angekündigt, die Türkei noch darüber hinaus zu sanktionieren, passierte etwas, auf das die türkische Regierung ebenso empfindlich reagiert. Die Anerkennung des Massakers an den Armeniern im Osmanischen Reich als Völkermord. Entsprechend aufgeregt reagierte Erdogan gestern im Fernsehsender Ahaber.
Was zählt das schon? Diese Resolution hat für uns keinerlei Bedeutung, denn diese Entscheidung ist rein politisch. Sie entspricht in keiner Weise dem Recht. Sie ist inakzeptabel.
Ebenso inakzeptabel ist aus türkischer Sicht, dass die Türkei von der Suche nach Erdgas rund um die geteilte Mittelmeerinsel Zypern ausgeschlossen werden soll. Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu sagte gestern Abend im Parlament in Ankara,
die EU wird selbstverständlich Partei für den griechischen Teil Zyperns und für Griechenland ergreifen. Das war auch vorher der Fall. Heißt das aber automatisch, dass die Europäische Union Recht hat? Nein, sie hat nicht Recht. Allem vorweg hat die EU nicht das Recht, in dieser Angelegenheit irgendetwas zu entscheiden.
Auch hier demonstriert Ankara Stärke. Technologisch mit eigenen Forschungs- und Bohrschiffen, diplomatisch mit einem Abkommen mit Libyen über die gemeinsame Seegrenze und militärisch mit der Stationierung von Aufklärungs- und Kampfdrohnen im Norden Zyperns. Die erste Drohne landete am Morgen auf der neuen Drohnenbasis Gecetkale. Gleichzeitig beriet das Parlament in Ankara über ein Militärabkommen mit Libyen. Im Türkischen sagt man Sula Isenior, das Wasser heizt sich auf. Ob die Drohung, Incirlik für die US-Streitkräfte zu sperren, Wirkung zeigt, ist zu bezweifeln. Zum einen würde die Türkei damit nicht nur ihren wichtigsten Kunden auf der Basis verlieren, sondern auch an Bedeutung. Zum anderen hatte sich auch Deutschland nicht von der Türkei in die Knie zwingen lassen, als diese Bundestagsabgeordneten den Besuch in Incirlik verweigerte. Die am Antiterroreinsatz beteiligten Flugzeuge der deutschen Luftwaffe wurden deshalb 2017 nach Jordanien verlegt.
Sie hörten einen Beitrag von Christian Buttgereit. Ich habe Besuch bekommen, bei mir im Studio ist der Kollege Dietmar Reiche. Er hat den Blick in die Kommentarspalten von morgen. Bitte schön.
Ja, das herausragende Thema ist die Klimapolitik. Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat hat sich auf einen höheren CO2-Preis verständigt. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe sehen damit vor allem den Koalitionsfrieden gestärkt. Aber ein Dritter war mit im Bunde, denn Union und SPD einigten sich zusammen mit den Grünen auf ein finales Klimapaket, was umso bemerkenswerter ist, weil die Gemengenlage äußerst kompliziert war. Die Berliner Taz kritisiert den Kompromiss. Ein Einstiegspreis von 25 Euro pro Tonne Kohlendioxid, auf den sich die Verhandlerinnen von Union und SPD und Grünen einigten, ist zu wenig, um die Klimaschutzziele zu erreichen, zu denen sich Deutschland verpflichtet hat. Die Frankfurter Rundschau fordert weitere Schritte. Mit der Umlenkung von Geldströmen allein lässt sich Deutschlands ökologischer Fußabdruck nicht verkleinern. Nötig ist eine Strategie für nachhaltige Mobilität und Industrie. Nach Ansicht des Berliner Tagesspiegels kommen die entscheidenden Impulse von einer anderen Stelle. Dieses Ergebnis können die Klimademonstranten auch als ihren Sieg verbuchen. Wichtig ist das Signal, dass die Preise nach oben gehen werden. Die Süddeutsche Zeitung hält es für richtig, dass für den sozialen Ausgleich nun Milliarden vorgesehen sind. Und das, obwohl der Verdacht naheliegt, dass sich hinter der berechtigten Sorge um die Menschen, die ein zu hoher CO2-Preis an die Grenzen finanzieller Belastbarkeit bringen könnte, allzu viele verstecken, die ihr Verhalten ändern könnten, aber nicht wollen. Die Neue Osnabrücker Zeitung stellt klar, Klimaschutz darf nicht die Gesellschaft spalten und sollte schon gar nicht zur Frage des Geldbeutels werden. Das scheint selbst die neue SPD-Führung begriffen zu haben, die den CO2-Preis politisch in die Höhe treiben wollte. Nun zu einem anderen Thema. Am Abend haben sich im Berliner Kanzleramt Spitzenvertreter aus Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften darauf verständigt, Fachkräfte aus dem Ausland schneller und einfacher nach Deutschland zu holen. Damit befasst sich die Rheinzeitung aus Koblenz. Die deutsche Bürokratie wird über ihren eigenen Schatten springen müssen, damit künftig tatsächlich mehr qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland eine Chance auf einen Arbeitsplatz in Deutschland haben. Die Anerkennung von Abschlüssen ist nach wie vor zu streng geregelt, die Visaerteilung zu langsam und das gesellschaftspolitische Klima nicht allerorten offen genug für Fremde, teilweise sogar ablehnend. Die Volksstimme aus Magdeburg lobt, gut ist, dass die vorhandenen Instrumente zur Anwerbung von qualifizierten Ausländern geschärft werden sollen. Schlecht ist, dass weder die Regierung noch die Unternehmer die wahren Gründe angehen, die Deutschland so unattraktiv für Spitzenfachkräfte machen. In Deutschland wird netto schlechter bezahlt als in anderen OECD-Ländern. Der Wiesbadener Kurier resümiert, mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz verabschiedet sich die Bundesregierung endlich von der Lebenslüge, dass Deutschland kein Einwanderungsland ist. Deutschland ist faktisch schon seit den 1960er Jahren, doch das Gesetz bleibt Stückwert, einzelne Maßnahmen sind durchaus sinnvoll, aber sie greifen zu kurz.
Dankeschön, das war der Kollege Dietmar Reich und das war der Tag, die Welt, wie wir sie heute sehen. Ich weise Sie natürlich noch auf alle nachfolgenden Sendungen hin, ganz besonders natürlich morgen früh die Informationen am Morgen mit Christine Heuer, unter anderem um 7.15 Uhr das Thema, was wir gerade gehört haben, der Klimaschutz, das Klimapaket, wie wirkt es auf die Industrie? Da redet Christine Heuer mit Holger Lösch vom BDI. Mein Name ist Jürgen Zurheide, ich sage gute Nacht und bis demnächst, auf Wiederhören.
Hören Sie nun zum Tagesausklang die Nationalhymne und die Europahymne. Um 0 Uhr folgen dann die Nachrichten.